Potential Unleashed – warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Regina Reitinger, hypnosystemischer Business Coach, und Axel Schwarz, Apotheker und Mediator, sprechen darüber, wie du dich mit kleinen Veränderungen auf den Weg zu mehr Zufriedenheit machen kannst, ohne dabei dein ganzes Leben umzukrempeln. Mit alltagstauglichen Tipps und einer Prise Selbstironie nehmen sie dich mit auf ihre Reise zwischen Beruf und Privatleben.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Potential Unleashed – warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Mein Name ist Axel Schwarz und zusammen mit Regina Reitinger begrüße ich Sie heute. Frau Reitinger, die kleinen Schritte haben es jedes Mal so in sich. Wir haben ja uns heute dem Thema Ernährung verschrieben in unserer heutigen Podcast-Folge. Hier ist ja wirklich ganz viele kleine Schritte, die man machen muss, damit man zum Ziel kommt, oder?
Ja, machen kann, um zu einem Ziel, das man für sich selber definiert, kommen kann. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Schwarz. Und hallo auch von meiner Seite. Was waren denn Ihre kleinen Schritte in Bezug auf die Ernährung in der letzten Zeit?
Da kommen wir am Ende nochmal drauf. Aber in der Vorbereitung der heutigen Folge habe ich mich natürlich schon mit dem Thema Ernährung auch nochmal nicht nur emotional, sondern auch versucht, praktisch zu beschäftigen. Und die Praxis ist dahingehend immer auch einfach, gerade wenn man ein Mehrpersonenhaushalt mit Kindern ist, die Planung. Und hier habe ich es jetzt immerhin schon geschafft, mit meiner Frau zusammen wenigstens einen groben Plan für die Woche zu erstellen. Nicht nur aus ressourcenschonenderem Einkaufen, dass man einfach nicht so oft gehen muss, sondern einfach auch zu gucken, dass dann auch die richtigen Sachen da sind, um ausgewogener zu sein. Aber die Praxis kommt da manchmal dazwischen.
Sagen Sie doch mal ein konkretes Beispiel, was Sie dann so vorplanen und kochen.
Natürlich sind die Nudeln immer das Einfachste, gerade wenn man irgendwie da zwei so heranwachsende Burschen dabei hat, die dann irgendwie schnell und viel haben wollen, weil sie Hunger haben und meinen, das wäre für ihren Muskelhaushalt wichtig. Aber gleichzeitig sind es natürlich dann eben auch die Gemüse, dass man eben ausreichend eingekauft hat für das morgendliche Müsli, das dann eben möglichst abwechslungsreich sein soll, was die Zusammensetzung betrifft und trotzdem aber gegessen werden soll von 12-Jährigen. Und im anderen Schritt aber sind es natürlich dann gerade zu den Abendessenszeiten hin, dass man ein Gemüse kombiniert mit einem Fisch oder Ähnlichem, was dann das Leben natürlich dann nicht nur schlaftechnisch besser macht, sondern auch von der Ernährung her ausgewogener.
Hört sich super an. Vor allem Gemüse und Fisch am Abend, absolut entzündungshemmende Lebensmittel. Können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, was sozusagen Lebensmittel tatsächlich in Bezug auf Entzündungen in unserem Körper auch auslösen können. Aber ja, es stimmt natürlich, wenn man Kinder hat und unterschiedliche Bedürfnisse, ist es gar nicht so einfach, auf all das einzugehen. Und die kleinen Schritte, denke ich, haben Sie da jetzt wunderbar beschrieben. Und es fängt beim Einkauf an. Und dann geht es letztendlich um die Zeit, die man sich nehmen kann oder darf für die Zubereitung, weil das ist natürlich dann der nächste Aspekt.
Genau so ist es. Aber Frau Reitinger, wie ich ja nicht nur ich weiß, beschäftigen Sie sich sehr intensiv mit der Ernährung. Das haben wir auch in den letzten Folgen unseres Podcasts Potential Unleashed ja schon mitbekommen. Wie waren denn jetzt in Vorbereitung des heutigen Podcasts, der heutigen Ausgabe, Ihre kleinen Schritte?
Also eigentlich gar nicht so sehr in Vorbereitung auf den Podcast, muss ich fairerweise sagen, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wann wir diesen Podcast ausstrahlen werden, aber heute gehen wir jedenfalls in den Herbst. Wir haben November und für mich ist schon seit Jahren immer auch die Jahreszeit ausschlaggebend, also welche Lebensmittel sind jetzt in welcher Jahreszeit sinnvoll. Und im Herbst ist für mich immer das Einläuten der Suppenzeit. Das heißt, ich hole mir da gerne Suppenhuhn, verschiedenes Gemüse und lasse die mal schön lange kochen und bereite mir dazu eben dann eine Brühe vor, die ich über mehrere Tage dann natürlich auch schön brav aufesse, mit zum Beispiel Gerstenkraupen oder mit anderen tatsächlich natürlichen Getreide, das dann so als Einlage da reinkommt. Somit habe ich eigentlich eine Kombination aus einer antiseptischen Brühe durch das Huhn, ne? Also Hühnerbrühe ist ja antiseptisch, was Wärmendes. Ich habe natürlich dann auch die ganzen Wintergewürze drin, wie Sternanis, Muskatnuss und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite das Eiweiß und die komplexen Kohlenhydrate aus den vollen Korn sozusagen und das Gemüse dabei als Ballaststoff und Vitamingeber fühlt sich für mich gerade als die Mahlzeit an, die ich sehr, sehr gerne esse. Und ich habe da auch kein Problem mit, die eine Woche lang zu essen.
Da packen Sie ja ganz schön was rein in die Suppe, Frau Reitinger, Respekt. Aber das ist ja eben auch der Vorteil von der Suppe. Wobei, mit mir kämen Sie da nicht so wirklich zusammen. Ich bin nicht so der Suppenesser, eher in unserer Familie der Suppenkasper tatsächlich. Aber natürlich wirklich eine sehr, sehr wichtige und gute Möglichkeit, um möglichst viele Nährstoffe zu präsentieren und dann auch noch für Körperwärme zu sorgen in dieser Jahreszeit.
Ja, im Endeffekt ist es ja jetzt keine Erfindung von mir. So haben unsere Vorfahren sich ja schon seit vielen, vielen Jahrhunderten ernährt. Und letztendlich hatte schon alles seinen Sinn. Also Sie sagen es gerade, also die Wärme ist sicher ein Aspekt, denn gerade durch die Gewürze bringt es einfach Wärme in einer thermischen Wirkung in den Körper, die so jetzt nicht über Hitze im Sinne von einer Temperatur messbar ist, sondern einfach über die Körperabläufe, die aufgrund von Gewürzen eben dann ablaufen. Also wenn man da jetzt die TCM oder die ayurvedische Küche anschaut, die arbeitet ja sehr viel mit den thermischen Wirkungen von Gewürzen und Lebensmitteln. Und das machen die nicht nur, weil es den Körper gut tut, sondern weil es auch der Psyche gut tut. Und Essen hat immer auch was mit Wohlbefinden zu tun. Und klar, das Essen muss schmecken. Wenn Sie sagen, ich bin Suppenkasper, dann wird es jetzt Ihrer Psyche wahrscheinlich nicht so super viel geben, wenn Sie sich dazu zwingen würden, das zu essen. Das macht ja gar keinen Sinn. Im Endeffekt geht es darum, dass wir etwas zu uns nehmen, das nicht nur unseren Körper nährt, sondern eben auch unsere, wie es so schön heißt, die Körpersäfte, aber eben auch die Psyche.
Rein formalistisch gesehen ist es ja einfach schon mal so, dass der Körper ganz viele Sachen braucht, um der Psyche auch Gutes zu tun. Ob das jetzt Mikronährstoffe sind, wie die B-Vitamine, wie Magnesium, die einfach ganz, ganz wichtig sind im Aufbau der ganzen Neurotransmitter, der ganzen körpereigenen Stoffe wie Serotonin, ja im Endeffekt ja auch als das Glückshormon so ein bisschen bezeichnet, oder auch das Dopamin, das ich brauche zur Belohnung, ohne die im ausreichenden Maße zu haben, also mit einem B6-Mangel, fahre ich da ganz schnell an die Wand und kann einfach gar nicht so viel produzieren, wie der Körper dann vielleicht braucht. Und hier
aber Sie, Herr Schwarz, Sie sind ja Mikronährstoffspezialist. Was wären denn die Auswirkungen, vielleicht auch für unsere Hörer ganz spannend, von einem B-Vitaminmangel?
Also die B-Vitamine ist ja eine ganze Kaskade von verschiedenen Vitaminen, die es da letztendlich gibt. Und die sind in vielen Prozessen im Körper beteiligt an der Weiterentwicklung von Stoffen. Man hat das ja vielleicht mal in der Schule irgendwie gesehen, aus Stoff 1 wird Stoff 2 und dafür braucht man wieder Stoff 3. Und wenn ich den einen Stoff nicht habe, dann funktioniert das nicht. Aber zum Beispiel Vitamin B6, ganz enorm wichtig bei der Bildung von Serotonin. Wenn ich das nicht habe als Transmitterstoff im Kopf, im Körper, dann fehlt es dem Körper einfach an der Weiterleitung, an der Umsetzung, sei es auf muskulärer Ebene, auf neuronaler Ebene, und gibt dem Körper dann einfach nicht die Energie, die er braucht, um wirklich richtig funktionieren zu können. Und
also das bedeutet, auf Deutsch gesagt, die Person fühlt sich eher abgeschlagen, müde, hat das Problem mit Schlaf oder Schlafstörungen oder schläft sogar und fühlt sich trotzdem müde am Morgen. Was genau sind denn die Auswirkungen dann?
Das haben Sie gerade schon wunderbar zusammengefasst. Genau die Sachen sind es nämlich, dass es dann bis zu einer Depression oder auch psychischen Verstimmungen kommen kann, die dann auch sogar einen pathologischen Fall bekommen können, dass man schlichtweg und einfach dann in im schlimmsten Fall medikamentöse Therapien gehen muss oder aber auch einfach generell in ärztliche Betreuung muss.
Vitamin B ist ja ganz viel, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, natürlich in Fleisch vorhanden, aber auch in Hülsenfrüchten oder eben in Nüssen. Also wie kann sich denn der Mensch durch Nahrung, also wenn wir jetzt gar nicht über Mikronährstoffe als Nahrungsergänzung reden, sondern einfach über Ernährung eindecken, um vielleicht auch für Menschen, die weniger oder gar kein Fleisch essen, um einem Vitamin-B-Mangel vorzubeugen?
Ja, um jetzt beim B6 zu bleiben, über das wir gerade gesprochen haben, das sind Weizenkeime, Weizenkleie, Kartoffeln, Bananen, Linsen, die genau das als Lieferant eben mit sich haben. Und da kommen wir letztendlich schon wieder dazu, dass ich natürlich einfach eine ausgewogene Ernährung brauche, weil da war jetzt praktisch von allem was dabei. Und die Banane, die meine Kinder morgens schon mal bekommen, liefert ja nicht nur das B6, sondern hat ja auch einen ganz enormen Calcium- und Kalium-Lieferstatus, den es ja bringt als kurzfristiger Energiegeber. Und. Also das heißt im Endeffekt, ich muss mir natürlich als Mensch, wenn ich mir meine Ernährungssituation anschaue, meinen Essensplan anschaue, mir bewusst werden, okay, da schlägt es jetzt eher mal mehr in die Kohlenhydratecke oder ich esse jetzt mal mehr Fleisch, als das ich habe. Nur daraus dann eine ausgewogene Mischung zu machen, das ist, glaube ich, das Größte und die schwierigste Sache, die auch Experten nicht leicht fällt.
Sie haben es vielleicht eh gerade gemerkt, bei dem Wort ausgewogen habe ich schon ein bisschen gezuckt, weil es halt schon sehr generisch ist. Menschen, die sich da noch nicht so sehr damit beschäftigt haben oder grundsätzlich da mit der Ernährung sich noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben, ist es allein schon sehr, sehr anspruchsvoll, über ihr normales bisheriges Essverhalten hinaus über Alternativen nachzudenken. Ich weiß nicht, kennen Sie die Serie, die, ich weiß nicht, auf MDR oder wo die immer kommt, die Ernährungsdocs?
Nein, die kenne ich nicht.
Ja, das ist, vielleicht schauen Sie sich die mal an.
Ja.
Das ist immer sehr, sehr spannend für mich jetzt, vor allem, wenn man sieht, wie Krankheitsbilder zum einen sehr offensichtlich mit Ernährung zusammenhängen, aber eben durch Medizin oder medizinische Eingriffe versucht wird, denen Herr zu werden, was aber nicht funktioniert. Und dann kommen die eben, diese Teilnehmer dieser Sendung zu den Ernährungsdocs und es wird eben eine Analyse gemacht mit dem entsprechenden diagnostizierten Krankheitsbild und es wird die Ernährung in den Vergleich gesetzt. Das heißt, sie machen im Vorfeld ein paar Wochen Ernährungsprotokoll und es wird dann eben aufgrund dessen diese Lebensmittel mal dargestellt, physisch. Also die legen das dann eben auf den Tisch. Und wenn sie dann eben sehen, was eigentlich das Gros an Menschen eben zu sich nimmt, dann sind wir halt hauptsächlich bei gesättigten Fetten und einfachen Kohlenhydrate in Form von Wurstbrot, von Pizza, von Fastfood wie Pommes und Hamburger, aber eben als Süßigkeiten, Sachen, die aus der Packung kommen, ob das jetzt die Bratkartoffeln sind, die nicht selber gekocht und gebraten wurden, sondern eben aus der Packung, die Currywurst aus der Packung und so weiter, ja, also und natürlich die Softdrinks, Cola, Fanta, Alkohol und so weiter, was letztendlich bei den meisten tatsächlich das normale Essen tatsächlich ausmacht, auch wenn es sogar wenn es zu Hause gekocht wird. Und nach dieser Analyse werden dann eben Ernährungspläne gestellt. Und dann kommen wir eben, wir haben es am Anfang schon angesprochen, kommen wir eben meistens zu diesen entzündungshemmenden Lebensmitteln, wie eben frisches Gemüse, Obst, Fisch und so weiter, die letztendlich bei den meisten der Teilnehmer, die man da eben dann sieht, zu einer signifikanten Verbesserung, wenn nicht tatsächlich Verschwinden der Krankheitsbilder führt, ob das Diabetes Typ 2 ist, ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, ob es Long-Covid ist, ob es Themen sind, die mit rheumatischen oder chronischen Blähbauch zu tun haben, rheumatischen Beschwerden. Alle diese Dinge können über ein verändertes Ernährungsverhalten, ohne dass irgendwas anders hinzugegeben wird, eliminiert werden. So, und wenn wir das jetzt einfach anschauen, und diese Menschen haben mit ausgewogener Ernährung, um auf das nochmal zurückzukommen, hatten die das eigentlich schon für sich so verortet, dass ihre Ernährung ausgewogen wäre? Und es ist aber, ja, reden wir von Tag und Nacht, oder? Und dann sind wir wieder beim Einkauf, das Sie eben auch vorhin schon angesprochen haben. Und da braucht es eine gewisse Struktur. Also es braucht eine gewisse Struktur. Was muss ich mir holen? Wie bereite ich das dann eigentlich zu? Und dann muss mein Geschmackssinn sich an das gewöhnen, weil eine Fertigpizza schmeckt halt anders als meine Hühnerbrühe mit Vollkorngerste drin, ja? Also muss man erstmal sich dran gewöhnen und an die Art der Zubereitung und natürlich auch an den veränderten Tagesablauf dadurch. Und das ist aus meiner Sicht das Essentielle, worüber wir, wenn wir über ausgewogene Ernährung sprechen, nachdenken müssen, welche Form von Möglichkeiten habe ich denn und wie haben sich eigentlich unsere Vorfahren ernährt. Ziemlich simpel meistens. Und in der Regel reichen irgendwie 5 verschiedene Zutaten, um eigentlich eine relativ ausgewogene Ernährung oder Mahlzeit zuzubereiten. Da muss ich jetzt auch kein Gourmet-Koch sein und muss da auch nicht irgendwie super ausgetüftelt irgendwie Dinge auf den Tisch zaubern. Je simpler, je regionaler und je saisonaler die Lebensmittel und die Mahlzeiten sind, desto eher komme ich dorthin, dass ich sage, ich versorge meinen Körper so, wie er es braucht.
Genau richtig, da waren jetzt wahnsinnig viele Punkte drin, Frau Reitinger, die Sie jetzt gerade genannt haben. Als ersten Punkt, den ich mir jetzt nebenher kurz notiert habe, war einfach mal eine Analyse zu machen, was man eigentlich isst. Jetzt mal unabhängig von einem hoffentlich nicht dahinterliegenden Krankheitsbild, was ja manchmal schon eher schlummert, bevor man es überhaupt wirklich rausbekommt. Und da kann man ja schon viel mit der Ernährung machen. Welchen Tipp würden Sie da für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich ja wirklich über alle Altersstufen hier ausgebreitet haben, zum Glück geben? Wie analysiere ich denn eigentlich das, was ich esse? Was ist denn da der erste kleine Schritt?
Ja, da gibt es ja mittlerweile Apps en masse, wo Sie ein Foto machen von Ihrer Mahlzeit und die App sagt Ihnen genau, welche Nährstoffe Sie da jetzt dann zu sich nehmen. Aber so kompliziert muss man es gar nicht machen. Also das simple Ernährungsprotokoll ist eine Sache, also sich einfach aufzuschreiben, was esse ich morgens, was habe ich mittags gegessen und so weiter, was sind meine Zwischenmahlzeiten, was trinke ich denn so, wie viel Alkohol trinke ich denn so in der Woche, am Tag, wie auch immer. Oder ich fotografiere mir das einfach und mache mir immer halt ein Foto von dem, was ich so zu mir nehme und kann mir da ein Bild machen nach einer Woche, was denn da so die Mahlzeiten sind. Und dann kann ich, wenn ich es noch nicht weiß, halt losgehen und schauen, welche Makronährstoffe und welche Mikronährstoffe habe ich da drin. Makronährstoffe vielleicht ganz kurz ist Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, also die Dinge, aus denen wir erstmal Energie ziehen. Und die Mikronährstoffe sind es, wovon unser Körper letztendlich seine Abläufe koordinieren kann. Also alles, was im Gewebe, Zwischenzellgewebe und Mitochondrien und so weiter abläuft, was in unseren Nervenbahnen abläuft, in der Gehirnchemie, unser Hormonsystem. Das alles ist natürlich super abhängig von den Mikronährstoffen, die wir zuführen und vor allem eben aber auch nicht verbrauchen. Weil wenn wir sehr viel tierische Produkte zu uns nehmen, die säurebildend wirken, dann verbraucht mein Körper mehr an Mineralien, als er das halt bräuchte, wenn er eine Gemüsesuppe isst. Also wenn ich einen Schweinsbraten esse, habe ich auf der anderen Seite einen Raubzug an Basen und Mineralien, um letztendlich diese Säuren, die dadurch entstehen, wieder zu puffern. Ein gesunder Mensch kann das auch problemlos puffern und sozusagen den Säure-Basenhaushalt aufrechterhalten. Ist es allerdings zu lange und zu sehr auf eine Seite gehend von der Ernährung her, schafft das halt irgendwann nicht mehr. Und das ist schon sinnvoll, sich dann das anzuschauen, welche Makronährstoffe habe ich jetzt die ganze Woche über gegessen. Also wie viel davon war Eiweiß, wie viel davon war Fett und welches Fett, also gesättigte Fettsäuren oder ungesättigte Fettsäuren und was davon ist Eiweiß. So, und wenn wir wissen, dass Kohlenhydrate die Dinge sind, die uns Energie geben am schnellsten, dann ist es auf jeden Fall schon mal was, was uns hilft, wenn wir jetzt alle immer Sprinter wären. Sind wir meistens nicht. Und von daher wird unser Körper, wenn es zu viele sind, Kohlenhydrate, diese Kohlenhydrate halt abspeichern und irgendwann in den Fettzellen halt abspeichern. Wenn wir genügend an ungesättigten Fettsäuren und Eiweiß hingegen zu uns nehmen, dann haben wir meistens eben auch den Effekt, dass wir uns fitter fühlen, dass wir weniger Hungergefühl haben. Und wenn wir dazu noch die Ballaststoffe in Form von Gemüse haben und ein paar Ballaststoffe in Form von Obst, dann bin ich eigentlich schon ganz gut dabei, was den Energiehaushalt angeht und was letztendlich auch die Versorgung angeht, ohne dass ich einlagern muss. Und ja, und die Mikronährstoffe sind ein bisschen kompliziert, aber da können ja Sie dazu vielleicht auch noch was sagen, Herr Schwarz.
Naja, aber jetzt haben Sie ja uns ja wirklich schon eine sehr, sehr gute erste Anweisung gegeben, mit der ich im Endeffekt wirklich ausgewogen mich ernähre, indem ich die von Ihnen gerade aufgezählten Maßnahmen ergreife zwischen Makro- und Mikronährstoffen. Und hiermit dann für mich dann einfach auch einfach auf den Weg zu kommen. Hier natürlich auch wieder das Thema Planung. Wann mache ich was? Wann esse ich das? Wie bereite ich es vor? Wann kaufe ich es ein? Also der Punkt, den ich ja schon am Anfang genannt habe, der für mich dann in dem Zusammenhang immer ganz wichtig ist, weil das aus der Theorie dann auch in die Praxis zu bekommen, natürlich auch ein wichtiger kleiner Schritt ist, den man umsetzen muss. Und wie Sie vorher schon gesagt haben, ich denke auch die Flüssigkeitsaufnahme ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir ist immer wichtig, dass die Menschen auch genug trinken und da im besten Fall das Wasser oder Tees, die einen dann auch wieder weitere Energie geben können.
Sie sehen schon, ich trinke gerade einen
Tee. Sehr brav, sehr brav.
Und zwar bin ich ja eigentlich ein Freund von Kräutertees. Heute allerdings habe ich mir einen Grüntee gemacht. Wissen Sie was? Grüntee hat ja diesen wunderbaren Stoff in sich. Wie ist der? Wie heißt der?
Oh, Sätzen-6-Schwarz, keine Ahnung.
Ich glaube, der heißt CCEG. Könnte aber sein, dass die Buchstaben ein bisschen anders sind. Und dieser Stoff hat auf jeden Fall was Entzündungshemmendes und wirkt sich vor allen Dingen auch positiv auf die Gehirntätigkeit aus und macht uns wach. Also das heißt, mit so ein bisschen Wissen auch über Lebensmittel, die wir alltäglich oder die ja alltäglich im Supermarkt zur Verfügung stehen, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen schwermetallverseuchten Tee nimmt, also ein Bio-Tee irgendwie mit guter Herkunft, wenn man sich den holt und so ein bisschen auch weiß, was da so drin ist, beziehungsweise was das im Körper noch bewirken kann, neben dem, dass er hoffentlich auch schmeckt, es ist eigentlich schon eine gute Sache. Ich glaube, viele wissen sehr genau, wo sie schauen müssen, ich hoffe es zumindest, dass sie ihren Ölstand im Auto überprüfen können oder sie können die Tankanzeige lesen und wissen, wann sie wahrscheinlich jetzt stehen bleiben werden, weil der Tank leer ist. Dieses Wissen, das wir über unser Auto oder über andere Gerätschaften, die wir im Alltag nutzen, haben, das wäre günstig, wenn wir das auch anfangen für uns selber, für unseren Körper zu entwickeln und vor allem ein Körpergefühl. Es tut mir gut, es tut mir nicht gut, tut mir der Bauch weh oder wo habe ich Blähungen, wenn ich irgendwas esse oder trinke. Und einfach das berücksichtigen. Und wie geht es mir mit dem Schlaf? Also ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel auf einer Veranstaltung, es gab leider erst um 11 Uhr was zu essen und die Menschen mit mir am Tisch waren ungefähr mein Alter und älter und jeder war am Stöhnen, weil jeder natürlich auch gesagt hat, okay, ich habe total Hunger, weil wir den ganzen Tag nichts bekommen haben. Aber ich weiß auch, dass meine Nacht höchstwahrscheinlich unruhig werden wird, weil ich mir jetzt ein Riesenfleischstück reinziehe. Und das sind Erfahrungen, klar, die macht man vielleicht dann, wenn man so, keine Ahnung, 40 oder 50 ist. Aber es ist eine Reaktion des Körpers, weil ich eben nachts um 11 dieses Stück Fleisch in der Form nicht mehr verdauen kann, als wenn ich das halt abends um 6 oder mittags um 12 esse, weil ich meine ganz andere Verdauungsleistung dann habe, weil das auch die Zeit ist meines Körpers, solche Dinge zu verdauen. Und abends um 11 ist eigentlich die Zeit, wo er eigentlich schon, wenn wir jetzt urzeitlich sprechen würden, im Bettchen liegen will und schlafen will. Also das sind so Dinge, wenn man die ein bisschen berücksichtigt, dann ja, dann sind es wirklich kleine Schritte und das tun eigentlich nicht so weh.
Nee, weh tun sie nicht, aber sie werden uns dann natürlich auch nur bedingt beigebracht. Auf der einen Seite fehlt es uns tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen an der wirklichen Bildungsverbreitung. Wie gehe ich mit Essen wie am besten um? Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und dann auch seinem eigenen Körper dann auch mal zuzuhören. Welche Signale sendet er mir denn? Und muss es denn jetzt noch sein, dass ich, außer ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, um 11 unbedingt jetzt noch das Fleisch essen oder nochmal an den Kühlschrank gehen oder dann doch noch irgendwie das zweite Feierabendbier trinken oder wie auch immer. Das soll jetzt gar nicht der Zeigefinger sein, der vorsichtige und mahnende, aber es geht vielmehr, glaube ich, darum, dass da das Bewusstsein mit dem, was ich esse, ich mir wahnsinnig viel Gutes oder auch nicht so Gutes tun kann, viel mehr in die Herzen und Hirne der Menschen hineinkommt.
Ja, Herr Schwarz, da haben Sie jetzt zwei Sachen so ein bisschen zusammengebracht. Das eine, wenn ich den ganzen Tag nichts bekommen habe, weil ich auch nicht selbstbestimmt bin und dann dieses Fleisch esse, ist wahrscheinlich eher noch unter Überlebensinstinkt zu verbuchen.
Unbedingt.
Jedoch, wenn wir über dieses, ich gehe nach dem Abendessen noch 2-3 Mal zum Kühlschrank, das ist eher die Frage, weshalb oder was kompensiere ich mit dem, was ich mir aus dem Kühlschrank noch über mein Abendessen hinaus hole. Weil dann kommen wir ja in einen anderen Bereich, über den wir ja heute gar nicht sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon da müssen wir, glaube ich, noch eine Folge machen. Und zwar, dass Essen halt oft auch als Kompensation dient, oder? Also Essen füllt den Magen, aber füllt vermeintlich eben auch bestimmte Defizite von dem, was wir jetzt gerade bräuchten. Und weil wir auch hier wieder oftmals den Bezug zu uns selber nicht haben oder ihn verloren haben, denken wir, das durch Essen auf schnellste Art und Weise erledigen zu können, was aber überhaupt nicht funktioniert, logischerweise. Ich glaube, das weiß jeder. Aber es lohnt sich auch hier zu schauen, welches Defizit versuche ich denn hier gerade aufzufüllen? War mein Tag unzufriedenstellend? Hatte ich einen Streit mit meiner Partnerin, mit meinem Partner? Gibt es ein Problem mit meinen Kindern? Habe ich irgendwie berufliche Sorgen? Wieso brauche ich jetzt zum Beispiel dieses Bier nochmal oder greife ich jetzt doch nochmal in die Chips-Packung rein oder hole mir irgendwie die Süßigkeiten? Also das hat ja, und diese Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, haben ja alle, sind ja auch so entsprechend konzipiert, dass sie in unserem Gehirn eine gewisse Dopaminausschüttung zur Folge haben. Und Dopamin ist ja das Hormon, das uns irgendwie gut und glücklich fühlen lässt. Und deswegen jedes Lebensmittel und jeder Stoff, der Dopaminausschüttung zur Folge hat, und Alkohol macht das zum Beispiel auch, ist natürlich immer suchtgefährdend und hat halt immer auf der anderen Seite diese Versuchung, mir jetzt was Gutes zu tun. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil unser Körper dadurch auch verlernt, über die längere Zeit Dopamin selber auszuschütten. Und somit kommen wir aber dann mal in eine ganz andere Ecke hinein. Über das wollen wir heute aber gar nicht so sehr, das wollen wir gar nicht so sehr thematisieren.
Im Vorfeld haben wir uns noch mit anderen Themen beschäftigt und haben gesagt, natürlich auch ein spannendes Thema sind natürlich auch immer sogenannte Ernährungstrends, die dann plötzlich aktuell sind und der dann auch viele Menschen folgen. Damit gibt es natürlich verschiedene Diätformen, ob das oder auch generelle Ernährungstrends, aber natürlich dann auch Sachen wie die vegetarische oder auch vegane Ernährung, die ja doch auch immer mehr um sich greift. Das will ich jetzt gar nicht als negativ, sondern einfach neutral bewertet sehen. Frau Reitinger, was halten Sie von solchen Trends?
Ja, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind, jetzt mal von der veganen oder vegetarischen Ernährung abgesehen, sind die meisten Ernährungstrends ja irgendwie mit dem Ziel ausgestattet, irgendwie figuroptimierend irgendwie zu wirken. Also meistens haben die ja nicht die Intention, dass man irgendwie gesünder wird oder so, ja. Also, sondern sie wollen halt irgendwie vermitteln, dass man eben an Gewicht verliert, wie jetzt Low Carb oder so, die wahrscheinlich, keine Ahnung, in irgendeiner Form eine Berechtigung hat, wenn wir über raffinierte Kohlenhydrate sprechen. Also das muss man immer dazu sagen. So, also das heißt, diese Ernährungstrends haben irgendwie immer auch einen Aspekt, wie kann der Körper vielleicht dazu bewogen werden, Gewicht zu verlieren. B ist immer auch ein ökonomischer Aspekt dahinter, also die Trends aufbringen, haben meistens dann irgendwelche Produkte, Bücher, irgendwelche anderen Sachen, die man dann noch dazu kaufen soll, mit im Schlepptau. Das heißt, es ist meistens eben auch ein riesen wirtschaftlicher Zweig. Bei Vegetariern und Veganern und diese Form von Ernährungsform ist es eigentlich eher eine Art Bewusstsein, das sich einfach einstellt, dass man einfach sagt, ich möchte keine Tiere mehr essen, die in der Massentierhaltung eben produziert wurden, und ich möchte an meinen Körper mit den Antibiotika und all dem, was dem Tier zugegeben wurde, meinen Körper nicht antun. Also das sind meistens eben andere Ideologien, die dahinter stehen. Im Endeffekt, ich sehe es so, dass unser Körper, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir unseren Körper mit den Nährstoffen versorgen, dass es optimal ist, so wie ich es eben gerade gesagt habe, in Form von Makro- und Mikronährstoffen. Das sollte eigentlich immer die Intention sein in der Art, wie wir uns ernähren. Und wenn es Krankheitsbilder gibt, so wie ich es gerade auch an dem anderen Beispiel erklärt habe, dann erst recht. dann ist auch ein Ernährungstrend für mich relativ zweitrangig, weil es geht darum, dass mein Körper wieder ins Gleichgewicht kommt und ich ihn mit den Nährstoffen versorge, die er in seiner spezifischen Form braucht. Auch ein Sportler hat eine andere Ernährung als jemand, der eben die meiste Zeit am Schreibtisch sitzt. Wobei der am Schreibtisch sitzt und irgendwie ständig hochleistungsmäßig irgendwelche Rechneraufgaben lösen muss, hat auch einen anderen Bedarf als jemand, der halt irgendwas anders halt macht. Also das heißt, wir müssen uns selber anschauen, was wir brauchen und unsere eigene ganz persönliche Stressreaktion-Situation. Also Stress kann sein, wenn ich Hochleistungssportler bin und brauche eine andere Kombination an Nährstoffen. Stress kann aber auch sein, wenn ich drei kleine Kinder habe, noch einen Halbtagsjob und irgendwie noch eine kranke Mutter zu versorgen habe oder Alleinverdiener bin oder. Also Stress ist immer der größte Nährstoffräuber, neben den anderen Dingen, die wir uns zuführen in Form von Alkohol, Koffein in übermäßiger Weise, Bewegungsmangel auf einer anderen Art und Weise und eben Lebensmitteln, die zu sehr raffiniert sind und zu viel Salz, Zucker und Fett drin haben. Also das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren sollten, aus meiner Sicht.
Bin ich völlig bei Ihnen, Frau Reitinger. Wunderbar. Ja, gab jetzt ganz viele große und kleine Tipps für die kleinen Schritte hin, um sein Potenzial zu entfalten, auch beim Thema Ernährung und natürlich im Zusammenspiel mit der Gesundheit. Ich denke, für jede Hörerin und jeden Hörer war heute doch einiges dabei und freue mich schon im Endeffekt, wie Sie vielleicht auch diese Tipps in Ihrer Ernährung umsetzen können und dabei dann auch kleine Schritte machen können.
Ganz genau. Und ich würde einfach nur noch mitgeben wollen, wer gut plant, wer ein Essen hat, das einem wirklich schmeckt, wo er das Gefühl hat, dass da alles drin ist, was er braucht, der wird auch weniger auf Snacks zurückgreifen und wird weniger auch am Abend, wo wir alle tendenziell eher schwächer werden, also tendenziell Versuchungen eher erliegen, dass wir durch den Abend kommen, ohne uns vielleicht dann doch nochmal was reinzuziehen, was wir eigentlich gar nicht brauchen und was uns am Ende dann vielleicht den Schlaf nimmt oder uns irgendwie unzufrieden macht. Also das ist etwas, was ich einfach nur stark empfehlen würde. Also die Mahlzeiten so zu gestalten, dass sie einen schmecken, dass sie regelmäßig sind und zum anderen früh genug ins Bett zu gehen. Wenn ich früh genug ins Bett gehe, kann ich nichts essen und je länger ich schlafe, desto besser kann ich regenerieren und wenn ich Pfund verlieren will, ist das der beste Tipp. Und nicht zu vergessen, trinken.
Perfekt, dem stimme ich zu. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie, Frau Reitinger. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und von meiner Seite aus nur der Wunsch, dass wir am besten gesund bleiben oder gesund werden.
So ist das. Und beim nächsten Mal sprechen wir über ein ganz interessantes Thema, das nochmal eine Ebene tiefer geht. Hier sprechen wir über die Integration von traumatischen Erfahrungen. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Schwarz, für die heutige Folge, für den tollen Austausch und an alle, die zuhören. Ich hoffe, jeder konnte vielleicht für sich eine kleine Sache mitnehmen. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.